Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema. Es geht ganz grob ums Thema Eltern. Damit meine ich aber diesmal nicht Eltern sein, so wie ihr in eurer Rolle als Eltern seid, sondern euch und eure Eltern, also quasi. Ja, wir sind ja so ein bisschen, wenn wir Eltern werden, ein Zwischending. Wir werden Eltern für neue Menschen sozusagen, sind Kinder, aber haben noch die Verbindung zu unseren Eltern. Und oft ist es in dieser Phase auch so, dass man da nochmal vieles überdenkt. Und wir werden heute sprechen über Pflichtbesuche, über die Beziehung, was man machen kann, sie zu verändern, warum das vielleicht auch so ist, wie die Gründe sind, wie man selber nicht so wird vielleicht. Oft gibt es ja so eine Angst, oh Gott, ich möchte nicht so werden wie meine Mutter oder mein Vater. Und darüber spreche ich mit Sandra Themel-Wall. Sie ist Einzel- und Paarcoach und psychologische Beraterin aus Wien. Und wir sind zusammengekommen, weil ich einen tollen Artikel gelesen habe zu diesem Thema. Und ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben, um heute zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Nicole.
Elternbeziehungen, ganz grundsätzlich, die sind doch schon auch aus psychologischer Sicht essentiell, oder? Für jeden Menschen.
Na, auf alle Fälle. Das sind die ersten Gesichter, die wir sehen und die sich da in unser Gehirn einprägen, und das sind unsere bedeutsamsten Personen von Beginn an unseres Lebens, weil wir von ihnen ja auch abhängig sind. Und da könnte jetzt ja schon der erste Knacks dann beginnen, weil was machen wir denn mit dieser Abhängigkeit? Wie gehen denn die Eltern damit um? Aber das sind auch die Menschen, durch die wir in diese Welt kommen. Also die schenken uns ja auch das Leben und sind insofern wirklich spielen auch ein Leben lang eine Rolle, weil wir einfach auch genetisch 50% und 50% von beiden sind und aber auch noch was Eigenes mitbringen.
Jetzt beobachtet man ja so, also jeder Mensch nimmt ja erstmal seine Familie und sein Verhältnis zu seinen Eltern erstmal als gegeben an, beziehungsweise als das an, so wie es ist. Und erst später im Erwachsenenalter, vielleicht auch schon im jugendlichen Alter, ich weiß nicht, sieht man, wenn man bei anderen Familien ist, oh, das ist aber anders, ne? Die haben ja aber ganz anderes Verhältnis, Mutter und Tochter oder Vater und Sohn oder wie auch immer. Wann würdest du sagen, gibt es überhaupt so die ersten Gedanken, wir reden noch nicht mal von, wir ändern was, dass man sagt, dass man das hinterfragt, dass man sagt, ist eigentlich meine Beziehung zu meinen Eltern eine gute?
Es ist lustig, ich habe lange jetzt nicht mehr an das gedacht, was jetzt in mir hochgekommen ist. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war so 4, 5 Jahre alt und es gab irgendwie einen Konflikt mit meinen Eltern und dann sagten die doch zu mir, naja, möchtest du lieber bei den Nachbarn wohnen? Und da kann ich mich erinnern, da habe ich dann so ein bisschen nachgedacht, ob ich gern bei denen wohnen wollen würde. Und bei denen wollte ich nicht wohnen. Aber später, wir haben dann Wohnung gewechselt, da habe ich dann meine älteste, beste Freundin kennengelernt. Die hatte 5 Geschwister und ich bin Einzelkind. Und ehrlich gesagt, da wollte ich dann schon wohnen, weil das war dann so aufregend für mich und so lustig. Und da war immer was los und es war nicht so diese Dreierkonstellation Vater, Mutter, Kind, sondern das war so bunt und laut und also, aber was du sagst, ist eher, ich möchte mal so auf diese Prägungen zurückkommen, es ist einfach in uns so eingebrannt und so normal, wie Beziehung und wie Liebe geht, und das hat einfach mit unseren Eltern zu tun und in unserer Familienkonstellation, was wir da erleben und was wir da sehen. Und ja, manchmal wünscht man sich dann doch eine andere Familie. Ich kenne viele Klientinnen, die dann sagen, manchmal habe ich geglaubt, ich bin adoptiert. Das kam mir so falsch vor, in dieser Familie zu sein. Irgendwas hat dann nicht gestimmt. Also diese Gefühle, die gibt es schon in uns, aber es ist grundsätzlich mal so das Eingebrannte, möchte ich mal so sagen, ins Gehirn.
Also aus meiner Beobachtung als Mensch und als Journalistin kann ich sagen, dass ich glaube, ich bin ja keine Psychologin, das ist jetzt einfach Laienwissen oder Laienbeobachtung, dass ich glaube, dass man das Größte, Geschenk seinen Kindern machen kann, wenn man sie so sein lässt, wie sie sind. Also aus meiner Beobachtung kommen die größten Konflikte, wenn man als Eltern was aufdoktrinieren möchte. Du musst diesen Beruf lernen, du musst das machen. Wir machen das in unserer Familie immer so, du musst das auch machen. Also wenn man es so biegen will. Und das ist ja auch, wenn man, das weiß man, wenn man selber Eltern wird, das ist ja auch ein Riesenkonflikt. Klar hat man Wünsche. Also man hat Wünsche und man projiziert. Viele Eltern projizieren ja auch ihre, nicht geschafften Erfolge auf ihre Kinder und wollen dann so ein bisschen was nachholen. Auch das gibt's ja auch, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel von diesen Ballettmamas sprechen oder so. Aber ich glaube, das größte Geschenk wäre, die Freiheit zu geben, die Menschen, die man auf die Welt gebracht hat, sich entwickeln zu lassen, so wie sie es sind. Und ne, weil es gibt ja zum Beispiel auch, also wovon rede ich? Ich habe ganz viele Leute getroffen, die sind 20, 30 Jahre schon in einem Beruf, da vielleicht auch erfolgreich drin, aber kommen irgendwann, sind an den Punkt gekommen zu sagen, also eigentlich wollte ich das nie werden, ich bin das nur geworden, weil mein Vater das wollte. Und das ist ja schon ein heftiger Einschnitt, ne? Wenn man einfach diesen Wunsch des Vaters über seinen eigenen da stellt. Aber das, ich glaube, das gibt es sehr, sehr viel. Also wie, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, um ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern zu haben? Was müssten Eltern machen?
Ja, also ich möchte das unterschreiben, was du sagst, den Kindern die Freiheit zu schenken, sich zu entwickeln und ihr das, was in ihnen angelegt ist, zu entfalten. Oder wie Jesper Juhl, bei dem ich auch viel lernen durfte, gesagt hat, hier bin ich, wer bist du? Also wenn es uns gelingt, diese Neugierde zu entwickeln für dieses Menschlein, das wir überhaupt nicht kennen und aufhören mit dieser Idee, die ist so wie ich oder er ist so wie ich. Und hier wirklich eine Neugierde entwickeln. Und ich habe so ein T-Shirt in meiner Praxis, ein Babybody hängen, da steht drauf, geh nicht mit deiner Vision auf mein Leben los. Und das finde ich so ein schönes Bild. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, da kommt so eine Erwartung und eine Vision. Und die stülpe ich dann meinem Kind drüber, dann wird es einfach ganz schön eng. Und jetzt kommt das große Aber. Also wenn wir Eltern werden, spätestens dann steht die Einladung ja im Raum, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und insbesondere auch mit unseren eigenen Ängsten, die da hochkommen. Und ich denke jetzt an einen Vater, letztens in einer Beratung, der wirklich ganz große Angst hatte, dass der Sprachfehler seines Sohnes ihm seine Zukunft, ja, ich nehme das Wort versauen in den Mund, also weil der hatte so eine Angst und hat dann auch seiner Frau die Schuld gegeben dafür, dass sie nicht mehr gesorgt hätte dafür, dass der Sohn diesen Sprachfehler ausmerzen würde. Der Sohn ist jetzt 16 und der Sohn möchte nicht. Und jetzt ist der Mann da und ist ganz aufgeregt und ganz ängstlich und jetzt beginnt aber eigentlich die Arbeit, also seine Einzelarbeit, sich diesen Ängsten anzunehmen und diese Angst nicht seinem Sohn zu übergeben, der dann etwas machen muss, damit Papa sich nicht mehr fürchtet. Und da einfach auch zu schauen, ja, was hat denn das mit seiner eigenen Geschichte zu tun? Was hat denn er da erlebt? Wie kommen diese Ängste zustande? Das heißt, die sind ja wohl real gefühlt, aber das sind ja Projektionen in einer Fantasiezukunft. Und da meine ich eben, wenn wir Eltern werden oder auch Großeltern, ich bin seit 3,5 Monaten Großmutter, same thing, da kommst du wieder sowas von an deine eigenen Ängste, an deine eigenen unerlösten inneren Themen. Und das ist die Einladung, dorthin zu schauen und das anzugehen. Sonst müssen ja deine Kinder deine Zustände, deine emotionalen Befindlichkeiten regeln. Und es ist eine totale Machtumkehr, weil die haben dann den Regler in der Hand und du nicht mehr.
Das ist ja interessant. Also, dass der Vater Angst hat, aber ich kann die Angst total verstehen. Ich kann die Angst total verstehen von dem Vater, von dem Beispiel, dass er natürlich möchte, dass sein Sohn gut spricht und in jedem Beruf, egal was der Sohn für eine berufliche Laufbahn wird, muss er ja sicher präsentieren. Aber dass das eigentlich seine Angst ist, was du gerade gesagt hast, also dass er damit klarkommen muss. Warum? Was triggert das denn? Also kann man nicht sagen, das ist Sorge? Also Sorge für seinen Sohn?
Ja, absolut. Da natürlich möchte ich meinem Sohn anbieten, und dass er da zur Logopädin geht und so weiter und so fort. Aber es war schon in einem Ausmaß und in einer Aufgeladenheit, die über eine... Also das war schon so aufgeregt, dass es so ein, für den Sohn so ein, dass der Druck schon so hoch war. Mach was, damit ich mich nicht mehr fürchte. Also es ging ja dann schon gar nicht mehr um das Wohlergehen des Sohnes, wenn man jetzt mal so sagt, sondern eigentlich um das Wohlergehen des Vaters, dass er einfach diese emotionale Aufgeregtheit nicht mehr hat. Und davon spreche ich, dass wir dann eben die Verantwortung auf unsere Kinder abwälzen. Mach was, damit ich mich nicht mehr fürchte. Und wie viele Kinder oder wie viele erwachsene Söhne und Töchter gibt es denn, die immer noch Sachen machen, damit ihre Eltern glücklich sind?
Warum ist das eigentlich so? Warum haben wir das in uns und warum geht das auch irgendwie nicht weg, auch im Erwachsenenalter, dass wir unseren Eltern so gefallen wollen? Also was ist da, warum kann man irgendwann nicht sagen, du, ich verstehe das und ich verstehe auch deinen Wunsch, du möchtest gerne, dass ich, aber warum ist das so stark? Also warum kann man das so schwer ablegen?
Da komme ich wieder an den Anfang zurück, weil wir sind ja von der positiven Rückspiegelung abhängig, wenn wir auf die Welt kommen. Ich sehe das jetzt bei meinem Enkelsohn ja nochmal so neu mit anderen Augen. Da kommt so ein Wesen auf die Welt und ist uns ausgeliefert. Also der ist wirklich davon abhängig, auf Gedeih und Verderb, dass sich da jemand zuwendet. Und wenn er sehen würde, dass wir böse schauen oder dass die Stimmung böse ist, dann versuchen Kinder einfach alles, um hier ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, um diese Rückspiegelung wieder zu behalten. Ah, es ist mit mir alles in Ordnung und alles ist in Ordnung. Also wenn hier rund um mich nicht Sicherheit erzeugt wird, dann versuche ich Sicherheit zu erzeugen, indem ich mich in irgendeiner Art und Weise anpasse. Und dann wird es einfach schwierig. Also ich möchte ja auch als Kind in einer guten Stimmung aufwachsen. Und wenn ich merke, dass meine Eltern mir da auch ein Stück Verantwortung zu früh übergeben, dann bin ich einfach der Sonnenschein in der Familie. Aber das ist dann mitunter schon ein Symptom, das ich trage.
Was würdest du denn dem Vater raten zu sagen? Wie soll er mit dem Sprachfehler seines Sohnes am besten umgehen? Und wie soll er, selbst wenn man ja manchmal versucht, okay, ich sage es nicht, ich kommuniziere es nicht offen mit Worten, aber man merkt ja auch so eine Einstellung, immer wenn der Sohn spricht und der Vater verzieht vielleicht Mimik-mäßig so sein Gesicht. Also wie soll er am besten damit umgehen?
Ja, ich habe da mit ihm auch drüber gesprochen, dass eben sein Sohn das auch in ihm lesen kann, er kann in seinem Vater lesen, hey, mit mir ist irgendwas falsch. Also du magst mich nicht so, wie ich bin. Ich bin falsch. Und das ist mal für den Sohn erstens belastend. Das zweitbelastendste ist, dass Vater und Mutter dann in den Streit kommen, weil der Vater macht ja der Mutter Vorwürfe, sie hätte sich nicht genug drum gekümmert. Also wieder liegt die Verantwortung quasi bei dem Sohn und er fühlt sich einfach nur schlecht. Das habe ich ihm mal zu verstehen gegeben. Und dann habe ich, also es war eine sehr heftige Sitzung, weil sie sehr emotional aufgeladen war. Und ich habe dann zu ihm gesagt, glaubst du, dass dein Sohn weiß, dass wenn er was tun wollen würde mit seinem Sprachfehler, dass er jederzeit zu dir kommen kann? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe davon aus, dass dein Sohn dir sehr ähnlich ist und dass man ihm nur einmal was sagen muss. Und du kannst ihm noch einmal sagen, wenn du was brauchst, dann bin ich für dich da, dann mache ich das, ich organisiere das, ich zahle das, ich gehe mit dir mit, whatever. Und dann musst du es liegen lassen und musst dich umdrehen und musst gehen. Und dann, was immer noch in dir überbleibt, nimm das mit in deine Einzeltherapie, in deine innere Verarbeitung. Und er war dann schon so ruhig, dass er das auch nehmen konnte und dass das für ihn einen Sinn gemacht hat. Also hier wirklich zu sagen, okay, das muss ich zu mir nehmen. Mein Sohn weiß es. Wenn ich jetzt dann noch draufbleibe, dann ziehe ich mir nur den Unmut zu, weil der mich einfach dann auch wegstoßen möchte, was mich dann wieder kränkt. Ja? Also, und so ist das dann, so sind die dann gegangen.
Ich beobachte in meinem Umfeld gerade viele Eltern mit ihren Kindern, die gerade vom Kindsein zum Erwachsenensein kommen, also die gerade in die Pubertät kommen. Und da fängt es ja so letztendlich schon auch an, mit welche Schule geht, auf welche Schule geht man, was soll man machen, etc. Und ich beobachte das jetzt, wenn es gut gelaufen ist in der Eltern-Kind-Beziehung, bis jetzt sozusagen, also in der Grundschule und sagen wir mal bis zum Alter 10, dann wird das wahrscheinlich auch eine ganz gute Beziehung werden, jetzt in dieser Umbruchphase, wenn die Kinder sehr viel mit sich selber zu tun haben und einfach diese ganzen neuen Eindrücke kommen. Und ich merke auch, wenn bei Eltern, wo viel so, ich sage mal, autoritär übergeben wurde, du musst auf diese Schule gehen, du musst das machen, du musst diesen Sport machen, du darfst das nicht essen, du darfst keine Süßigkeiten abends essen, weil sonst wirst du zu dick. Wenn das alles jetzt schon bisher war, dann beobachte ich, dass die Kinder oder die Jugendlichen sich so, also dass die nicht eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben. Meine Frage ist, kann man das, ist das also, was man schon als Kind in der frühen Kindheit so gesetzt hat, die, ja, das Leben letztendlich, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, kann man das noch verändern? Oder ist das jetzt erstmal so gesetzt für die nächste Zeit?
Also ich glaube zutiefst an Veränderungsmöglichkeiten, wenn man das möchte. Aber ich möchte es vielleicht gar nicht Veränderung nennen, sondern Wachstum. Und da möchte ich die Neuroplastizität unseres Gehirns mit reinbringen. Also diese festgefahrenen neuronalen Bahnen, die können wir können neue Bahnen bauen und alte Bahnen verlassen. Also es ist nie zu spät. Zu dem, was du sagst, das beobachte ich auch. Und ich zeige da ganz gern so einen Stapelturm, den so kleine Kinder haben, weißt du, wo man so Becher ineinander stapelt. Und wenn die zusammengebaut sind, also noch nicht zum Turm aufgestapelt sind, dann man hält die in der Hand, dann sieht man eigentlich nur einen Becher. Und drunter sind aber ganz viele. Und das ist für mich das Bild von gut behütet. Ich sage es jetzt wirklich unter Anführungszeichen. Also einer stülpt sich über alle anderen drüber und begrenzt die anderen. Und dann ist es ganz schwierig, hier die eigenen Autonomiebestrebungen oder die Explorationsbestrebungen zu leben und da irgendwie sich rauszubewegen. Und wenn jetzt jemand den anderen so eingrenzt mit du darfst das nicht, das ist nicht gut für dich, ich weiß, was gut ist für dich, ich will doch nur dein Bestes, dann wird's einfach eng. Und die erste große Autonomiebewegung ist ja so mit 1,5, also mit dem ersten, oder 1,5 mit dem ersten Nein, ich bin nicht du. Also da möchte ich schon mein eigener Becher sein, dir gegenüber sein. Und wenn das aber dann nicht so gerne gewollt wird, wenn wir eher das Kind so haben möchten, wie wir sind, aber da komme ich wieder zu den eigenen Ängsten und Vorstellungen, dann wird die nächste große Autonomiephase aus meiner Beobachtung auch umso heftiger, weil dann wollen die Kinder wirklich raus, also raus aus dieser Enge. Und manchen gelingt es dann auch nicht. Die bleiben dann sozusagen auch brav und angepasst, beginnen dann aber sehr oft ein heimliches Leben. Darüber schreiben wir auch in unserem Buch, so beginnt unser Buch mit Astrid, die dann am Schulweg sich umzieht und von dieser braven Faltenrock-Tochter zum Punk wird, die dann sozusagen heimlich ein Leben leben und dann wieder im Faltenrock zurückkehren und die Eltern wissen gar nicht mehr, wer das ist. Und so setzt sich das aber dann auch in die Erwachsenenbeziehung hinein fort, dass wir eigentlich verheimlichen, wer wir wirklich sind.
Ich frage mich, ob bei so autoritären Menschen, also ich habe das auch in der Familie, bei uns im Familienumfeld gibt es auch eine Familie, die, da hat der Vater eine sehr starke Hierarchie, also ist quasi Chef der ganzen Familie und er hat mehrere Kinder und die, ich weiß noch, wie ich früher so gedacht habe, wow, wie die das so schaffen, alle Kinder so Top-Noten und Top-Ausbildungen und Doktor und alles Mögliche und gehen in die Kirche und machen alles, also das war so wirklich, sah so perfekt aus. Aber dann letztendlich, je nach Persönlichkeitsstruktur, hatten die Kinder tatsächlich auch Parallelleben, haben den Eltern wichtige Sachen verschwiegen, weil sie wussten, es wird Riesenkonflikte geben. Und ich frage mich aber, ob dieser Mensch, also dieser so autoritäre Mensch, das überhaupt weiß, was ihm da verloren geht oder ob er das irgendwann mal fühlt. Weil er will natürlich nur die Kinder so haben, wie er sie will. Er akzeptiert ja nichts anderes, das fällt ihm schwer. ob er das überhaupt, diesen Verlust, weißt du, ob er das überhaupt jemals realisieren wird, was ihm seine Kinder nicht gesagt haben. Und das, also mir würde das so wehtun, wenn ich das wüsste, wenn das bei meinen Kindern so wäre. Ich frage mich, ob solche autoritären Menschen, aber du hast ja gerade auch gesagt, es ist nie zu spät zu wachsen, aber ob sie das überhaupt realisieren, was sie da gemacht haben und was sie dadurch auch verpasst haben.
Ja, also was mir dazu einfällt, ist, dass solange die Kinder zu Hause sind, wir das wahrscheinlich nicht spüren. Aber wenn die Frage ist, wie viele dieser Kinder kommen dann danach noch nach Hause? Also vielleicht kommen die dann noch zur Mutter sozusagen, weil die tut ihnen dann vielleicht leid. Da müsste man wirklich jedes einzelne Kind dann anschauen. Aber vielleicht gibt es dann doch den einen oder die andere, die dann sagt, ich steige aus dieser Dynamik aus. Und das ist dann so ein Differenzierungsschritt, wo ich dann sage, nein, ich ziehe meinen Becher da raus und ich konfrontiere meinen Vater mit mir. Vielleicht verhalten sich andere dann, wenn sie kommen, noch konform und auch das Kommen ist noch konform. Aber es gibt dann vielleicht würde der Vater sagen, schwarzes Schaf und würde sich fragen, was habe ich hier denn falsch gemacht? Aber weil das Leben nach Wachstum und nach Entwicklung strebt und nach Lernen und und es gibt dann den einen Becher, der sich dann auf den Weg macht und dann sagt, das mache ich nicht. Und wie der Vater dann damit umgeht, das ist natürlich wahnsinnig provokant und es rüttelt einfach an seinen Konstrukten und es bringt ihn mit seinen Ängsten in Kontakt. Also wir sind jetzt wieder bei dem, oh Gott, ein Schaf, ein schwarzes Schaf. Und ganz ehrlich, so wie du es erzählst, glaube ich nicht, dass dieser Vater dann hier in Richtung seines Schmerzes geht oder hier in eine Weichheit geht. Nicht freiwillig. Manchmal wird man dann im Alter durch Krankheiten oder andere Schicksalsschläge, wenn dann sozusagen die Freunde wegsterben, dann wird man ein bisschen konfrontiert und werden Menschen schon milder. Also ich gebe die Hoffnung selten auf, ja. Aber das würde mich sehr wundern, weißt du, weil Menschen einfach so an diesem Konstrukt, an ihrem Konstrukt festhalten und meine Art zu erziehen gibt mir Sicherheit und diese Sicherheit gebe ich sicher nicht auf. Und du schwarzes Schaf machst mir Angst, aber es ist nur ein Schaf und solange die Herde weiß bleibt, ist alles okay.
Ganz genau, das ist ja eine tiefgreifende existenzielle Sache. Ne? Wenn ich die in Frage stellen würde, müsste ich ja ganz viel noch in Frage stellen. Das ist ja eine Mega-Arbeit, die ich machen müsste, um zu gucken, oh mein Gott, und dann auch feststellen müsste, puh, da war nicht alles gut, was ich gemacht habe. Auch wenn die Herde schön weiß aussieht, aber glücklich ist sie nicht zum Beispiel halt. Ne?
Was ich aber so spannend finde, weißt du, ist, dass ja viele ältere Herrschaften, also ich bin ja auch schon eine ältere Herrschaftin, aber noch ältere, gehen mit der Technik mit, die haben die neuesten Smartphones und die besten Computer zu Hause und sind im Internet unterwegs und telefonieren nicht mehr mit Wählscheibentelefon. Aber was die eigene Entwicklung betrifft, ja, das mache ich nicht. Ja. Also ich bin da schon ein bisschen strenger mit den Menschen und sage, Moment, wo bin ich denn lernwillig und wo nicht? Und meine Einladung ist zu sagen, ach, lernt doch mit euren Kindern mit. Das ist dann nicht so viel auf einmal, sondern entwickelt euch mit. Geht diesen Weg parallel.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Familien, wenn die Kinder dann erwachsen sind, also bei wie viel Prozent der Familien, wo die Kinder dann erwachsen sind später, ist das Treffen, das regelmäßige Treffen, wenn man also schon sein eigenes Leben hat, Pflichtgefühl? Und wie viel Prozent ist das regelmäßige Treffen einfach freiwillig, weil man wirklich Bock hat, auch seine Eltern zu sehen? Was hast du da beobachtet in deiner Erfahrung?
Naja, das ist bei mir natürlich ein bisschen gefärbt, weil ja die Menschen, die zu mir kommen, die haben ja also die haben es nicht so leicht mit ihren Eltern. Also es ist mein Blick ein bisschen gefärbt, aber ich würde sagen, der Prozentsatz, dass mit den eigenen Eltern konfliktreich ist oder eben eher ein Pflichtgefühl ist sehr hoch. Ich möchte mich jetzt da wirklich nicht festlegen. Aber was ich merke, ist, dass eben Artikel wie den du gelesen hast oder auch unser Buch auf eine hohe Resonanz trifft. Ja, vor einigen Jahren habe ich mit meiner ersten Co-Autorin Janine Mick ein YouTube-Video über Entelterung gedreht. Ich weiß nicht, es hat über 200.000 Klicks, also weil das Thema so belastend ist für viele, ja, weil einfach sich die Dynamik, weil sich Eltern nicht weiter mitentwickelt haben und spätestens dann, wenn wir selber Kinder bekommen, dann passiert ja was ganz Spannendes. Dann bemerken wir, ich möchte mit meinem Kind das nicht so machen, wie es meine Eltern gemacht haben. Du hast das vorhin schon angesprochen. Und dann fällt es uns dann nochmal auf, ich kriege jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, dann fällt es uns nochmal auf, wie war denn das eigentlich bei mir und so möchte ich es nicht. Und dann fällt uns eigentlich erst diese Diskrepanz auf, die wir erlebt haben. Und ist das dann mit den eigenen Eltern besprechbar oder nicht? Und in ganz vielen Fällen leider nicht. Da sind die Eltern nicht konfrontierbar.
Wie geht man dann damit um, wenn man sie nicht mehr konfrontieren kann? Wenn sie zum Beispiel also gestorben sind oder aber einfach, wenn sie nicht bereit sind, darüber zu sprechen? Was ist natürlich auch schmerzhaft so. Ne? Man hat ja dann auch schon sein Leben einen gewissen Prozentsatz, großen Prozentsatz schon gelebt. Das sind keine angenehmen Themen. Was macht man dann?
Du kannst immer von deiner Seite her an der Beziehung arbeiten. Selbst wenn deine Eltern oder ein Elternteil verstorben ist, gibt es ja immer noch diesen Elternteil in deinem Kopf. Also du hast ja hier auch ein neuronales Netzwerk, wie deine Mutter, sofern du sie einfach, also die Jahre, die du sie erlebt hast, hast du dir ja auch diese mentale Landkarte von ihr erarbeitet und kannst auch mit dieser Mutter in deinem Kopf noch diese Mentaloge führen. Und die Mentalog ist eine Wortschöpfung aus mentaler, innerer Arbeit und Dialog. Also du kannst dich hinsetzen, und das ist ja das, was wir auch empfehlen, sich hinzusetzen und mit der Mutter in deinem Kopf ein Gespräch zu führen, das, wo du an deiner Seite arbeitest und dir überlegst, wie will ich dieses Gespräch führen? Und an dieser Mutter oder an diesem Vater in deinem Kopf kannst du dich so richtig gut abarbeiten, ohne hier beziehungsschädlich zu sein, aber du kannst dich weiterentwickeln. Und wenn du weißt, du bekommst von deinen Eltern Ablehnung mit dem, was du sagst, oder sie wischen deine Wahrheit vom Tisch, kannst du mal im ersten Schritt einfach mal dir überlegen, okay, wie möchte ich reagieren, wenn ich weiß, dass meine Mutter oder mein Vater meine Wahrheit vom Tisch wischt, so wie es für mich war. Also, ist das spannend, ich muss ich gleich so tief durchatmen, weil du hast auch allein durch die Vorstellung die körperliche Reaktion. Und dann kannst du aber, wenn du das mal mit dir machst und das mal aufschreibst oder und das dann vielleicht auch mit einem Coach begleiten lässt oder vielleicht lässt du es von deinem Partner durchlesen, ich vergleiche das immer mit Schularbeiten, also in Prüfungssituationen. Ich habe dann manchmal meiner Nachbarin meine Lateinschularbeit rübergeschoben und sie hat dann 5 Fehler gefunden, wo ich keine gesehen habe. Eigentlich 17 bei Latein, aber ist egal. Und dann genauso ist es bei diesen inneren Dialogen. Für dich ist das so, es war schon ganz reif von mir, aber wenn es dann jemand anderer liest, dann merkt er, da bist du doch ein bisschen defensiv geworden oder hast das Wort, endlich machst du mal das. Ja? Und diese feinen Nuancen sind da spürbar. Also Entelterung heißt aus unserer Sicht, ich gestalte die Beziehung von meiner Seite so, dass ich mit mir zufrieden bin. Egal wie meine Eltern drauf reagieren. Ich möchte ein glückliches schwarzes Schaf sein, das integer handelt und authentisch handelt und vielleicht kriegt es noch gelbe Flecken. Ich möchte in dieser Beziehung die Frau sein, die ich sein möchte als erwachsene Frau.
Ich habe einmal in einem Buch ein ganz schönes Zitat gelesen. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber es war eine Szene, da ist eine Mutter mit ihrer Tochter spazieren gegangen und die Tochter hat sich vorher geoutet, dass sie lesbisch ist. Und die Mutter hat gesagt, ich möchte dir was sagen über dein Leben oder ich möchte dir gerne was mitgeben für dein Leben. Die einzigen Erwartungen, die du in deinem Leben erfüllen musst, das sind die, die du hast an dich und an dein Leben. Und du musst auch damit leben, dass du andere Erwartungen vernichtest bzw. ignorierst. Und die Erwartungen, die du auf jeden Fall ignorieren musst, das sind meine, von mir als deiner Mutter. Du darfst nicht so werden, wie du glaubst, dass ich möchte, dass du wirst, sondern du musst deinen Weg gehen. Das war natürlich noch viel schöner formuliert in dem Buch, aber ich fand das so toll, was diese Mutter zu ihrer Tochter gesagt hat.
Also das wäre sehr ermutigend, aber da sind schon zwei Becher stehen dann schon da. Das sind zwei echte Gegenüber, die sich begegnen. Und wo die Mutter auch ihrer Tochter vermittelt, du darfst mich enttäuschen. Ich kann mit Enttäuschung umgehen. Das kann ich. Und viele Eltern können das aber nicht. Sie könnten das, aber sie benutzen dann einfach, sie präsentieren sich eigentlich schwächer, als sie tatsächlich sind. Und dann trauen sich erwachsene Kinder, also Söhne und Töchter, nicht ihre Eltern zu enttäuschen, weil sie wissen, also wenn sie sagen, wenn sie dann, erstens mal, wenn sie telefonieren, sind meistens Mama und Papa gleichzeitig am Telefon. Und wenn sie dann Papa am Telefon haben und sagen, oh Papa, wir möchten Weihnachten doch nicht kommen, dann sagt Papa, ja, das kann ich gut verstehen, aber du weißt doch, Mutti wird dann ganz traurig sein. Also diese emotionalen Erpressungen oder auch diese Verantwortungsübergabe für den emotionalen Zustand eines erwachsenen Menschen. Und aus diesen Dynamiken auszusteigen und zu sagen, also wenn die Mutter mich nicht einlädt, sich enttäuschen zu dürfen, und hier ein Bild präsentiert, dass sie ganz schwach ist, das macht es den Kindern natürlich schon schwerer. Und deswegen finde ich das ein großartiges Beispiel, wenn die Mutter sagt damit, hey, du musst dich nicht um mich kümmern. Kümmer du dich um dich, mute dich mir zu, ich kann damit umgehen. Ich werde damit einen Umgang finden. Das ist wirklich ein großes Geschenk, das wir unseren Kindern machen können.
Total, auf jeden Fall.
Ich werde einen Weg finden. Ich möchte ein Beispiel sagen. Also als mein Enkelsohn das erste Mal zu uns in den Garten kam, da war er, weiß ich nicht, eine Woche alt. Ich habe mich beobachtet. Ich war wirklich nicht mehr ich selbst und bin herumgelaufen wie wild. Socken, zieht's im Socken an, eine Decke, die Sonne, der Wind. Also ich war außer mir und ich habe mich von außen beobachtet und gemacht, was ist jetzt los? Ich bin doch die Frau, die Nicht-Einmischfrau. Und ich war so überrascht und auch ein bisschen beschämt, dass ich diesen inneren Anteil nicht zurückhalten konnte. Und das war wirklich, also ich habe mich richtig geschämt. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, da ist das in mir ausgelöst worden, das kannte ich vorher noch nicht. Und was für mich ganz logisch war, weil bei meinen eigenen Kindern, ja, dann habe ich ja die Socken anziehen können, die Decke, da hatte ich alles unter Kontrolle. Und plötzlich hatte ich die Kontrolle nicht mehr. Und ich bin dann zu meiner Tochter und zu meinem Schwiegersohn gegangen und habe gesagt, es tut mir total leid, wahrscheinlich kommt das noch ein paar Mal vor, weil ich habe das noch nicht gelöst. Aber ich verspreche euch, ich werde mir das anschauen, weil das möchte ich nicht. Und wisset, mit euch ist alles in Ordnung, ihr macht das richtig, es hat nur was mit mir zu tun. Und sie haben mich dann eh ein bisschen belächelt, weil sie es eh wissen, dass ich das so mache. Aber die Kinder freizusprechen, du hast so begonnen, ja, Kinder freizusprechen von jeglicher Verantwortung für uns und die Verantwortung zu übernehmen, das, was da in mir ausgelöst ist, anzuschauen. Und ich durfte es mir dann auch anschauen und ich bin an einen Ort gekommen, wo ich noch nie war. Also ich als Säugling, und ich muss furchtbar gefroren haben, als ich da so alleine lag.
Interessant. Das heißt, dein Enkel hat in dir das ausgelöst und etwas, ein tiefes Gefühl der Unsicherheit, der Kälte, der was auch immer ausgelöst, das du dann in diesem Moment übertragen hast sozusagen.
Also meine Mutter, die hat ja dann auch meiner Tochter erzählt, dass ich 5 Tage lang alleine im Kinderzimmer gelegen bin, damals 1969, und ich wurde nur zum Stillen gebracht. Also diese Momente ist hier mein Organismus gekommen, und das ist natürlich schon sehr spannend, diese innere Arbeit zu machen und dann dieses mein inneres Baby in die Wärme zu bringen und gut zu versorgen. Und meine Kinder, die wissen, dass ich diese Arbeit mache, und ich muss sagen, ich ziehe vor allen Eltern, auch von allen von Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts meinen Hut, weil diese Arbeit zu machen, während man kleine Kinder hat, zu allem, was da auf einen einprasselt, das ist wirklich, das ist anstrengend, aber so lohnend. Das ist so lohnend. Und sich die Zeit dafür zu nehmen, das anzuhören hier, sich hinzusetzen, mal einen Dialog zu schreiben, das ist das, was, wo wir in die Zukunft investieren und wo dann auch, wo ich so dankbar bin, jetzt eine Patchwork-Familie zu haben, wo die Kinder gerne kommen und nicht das Pflichtgefühl.
Das Buch, was ihr über Entelterung geschrieben habt, bitte erzähl noch ein bisschen mehr davon. Wie heißt es und was würdest du sagen, ist wichtig auch für jeden Menschen, weil jeder Mensch hat ist vielleicht nicht Mutter oder Vater, aber jeder Mensch hat Eltern.
Jeder Mensch hat Eltern. Also das Buch heißt Entältert euch und es geht darum, sich aus den emotionalen Abhängigkeiten von den Eltern zu lösen und sich in dieser Beziehung selbst zu leben. Also sich zuzumuten, diese Heimlichkeiten aufzuhören und als ganzer Mensch in dieser Beziehung zu sein. Es ist kein Elternbashing, es ist nicht gegen die Eltern arbeiten, es ist die Arbeit an uns selbst, die wir machen können. Und wir haben schon ein bisschen auch in die Tiefe geschaut, was halt einfach auf 240 Seiten möglich ist, auch die unterschiedlichsten Verstrickungen aufzudröseln, aber auch dorthin zu schauen, wo es dunkel wird, also in Eltern-Kind-Beziehungen, die jetzt nicht nur, ich möchte es mal normal neurotisch sind, sondern auch wirklich, wo wir hier von toxischer oder ekelhafter Elternschaft sprechen. Und da schaut die Sache dann nochmal anders aus und da geht es auch ganz viel um die Frage Kontaktabbruch zu den Eltern. Und ich bin da dafür, sich das sehr individuell anzuschauen. Also wir haben kein Rezeptbuch geschrieben, wir haben Anleitungen geschrieben, wie du da an dir selbst arbeiten kannst. Aber wenn deine Eltern dir nachhaltig heute Schaden zufügen und sich heute auch noch ekelhaft verhalten, Ekel ist ein gutes Gefühl, weil das heißt immer weg von, dann ist das auch für deinen Organismus, darf das auch gut sein, hier in die Distanz zu gehen. Warum ich da beim Kontaktabbruch so zögerlich bin, weil manchmal ist der Kontaktabbruch so eine Pseudodifferenzierung, also ich bin heimlich das schwarze Schaf. Menschen, die den Kontakt abbrechen, die machen das nie leichtfertig und einfach nur so, ich so trotzig, ich breche jetzt mal den Kontakt ab. Menschen, die auch offen darüber schreiben, wie zum Beispiel Charlotte Roach, die Dame, die Feuchtgebiete geschrieben hat, die beschreibt diesen Prozess, die war lang in Therapie, die hat sich lang damit auseinandergesetzt und hat, oft kommt dann eben dieser Punkt der Hoffnungslosigkeit, wo ich weiß, hier ist nichts mehr zu tun und wenn ich in Kontakt mit meinen Eltern bin, ist es für mich nur schädlich. Ausschließlich schädlich. Die verhalten sich in einer Art und Weise, die genauso missbräuchlich ist, genauso verletzend ist und dann ist es ja auch im Sinne meines Selbstschutzes zu sagen, das mache ich nicht. Und ich kann meine Eltern für das Geschenk des Lebens achten und that's it. Und das ist, dann lebe ich, ist meine Dankbarkeit, die ich ausdrücke, indem ich das Leben nach vorwärts lebe, mich nach vorwärts richte und mein Leben gut lebe und nicht mehr nach hinten schaue und mich in diesen Verstrickungen bremsen lasse.
Das ist eine tolle Formel, aber natürlich nicht leicht für jeden umzusetzen, aber das wäre gut. Also dann auch wieder auf sich zu konzentrieren und sagen, ich muss mich jetzt um mich kümmern, ich merke, hier ist nichts mehr zu holen, das ist eine fürchterliche Energie, wenn wir zusammen sind, das bringt mir nichts. Und dann ist einfach das Beste, keine Zeit zu verbringen. Aber was du gesagt hast, finde ich einen schönen Gedanken, den hatte ich so noch nicht gesehen, dass man dann trotzdem respektvoll sagen kann, danke für das Leben, das ihr mir geschenkt habt. Das ist immerhin das Mindeste. Aber jetzt führe ich mein Leben so, wie ich es wichtig finde und wie ich es gut finde und wie es mich glücklich macht und weiterbringt. Aber mehr ist dann zwischen uns halt auch nicht. Aber was würdest du vielleicht nochmal abschließend sagen, vielleicht so in eine Formel gibt es nicht, aber vielleicht so noch mal einmal kurz abschließend, was alle Eltern was allen Eltern, für alle Eltern wichtig sein kann, damit die Beziehung gut wird. Und was du ja auch schon mehrmals gesagt hast, und das ja auch sehr tröstend ist, dass es niemals zu spät ist, da etwas zu justieren oder ändern. Aber was ist grundsätzlich eine gute und eine wertvolle Einstellung zu seinen Kindern, damit man einfach eine gute Beziehung auch übers Alter hinaus hat und dann hinterher keine Pflichtbesuche bekommt, sondern dass sie wirklich mal gucken, wie es Mama und Papa geht?
Meine Empfehlung und meine Einladung ist, wenn wir bemerken, dass unsere Kinder in uns etwas auslösen, mit dem wir dann selbst nicht zufrieden sind, also zum Beispiel, ich habe ja viele Mütter, ich habe ja auch das Buch mit Janine mitgeschrieben, Mama nicht schreien, das hat ganz viele Menschen erreicht, weil die sich dann wiederfinden und sagen, so möchte ich nicht sein. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, also, so möchte ich nicht sein, ich habe aber noch keine Alternative, sich Unterstützung zu holen und zu sagen, wie kann ich denn lernen, kann mich da jemand begleiten, die Mama, der Papa zu sein, die ich sein möchte. Und manchmal sind da auch Traumata im Weg, denen wir uns dann stellen müssen, unsere eigene Geschichte. Und meine Empfehlung ist, diesen Geschichten mutig ins Auge zu schauen. Wir haben es schon überlebt. Wir haben unsere Kindheit schon überlebt. Es geht jetzt einfach nur mehr, das heißt unter Anführungszeichen, um die Integration dessen, um diese traumatischen Ereignisse ans Licht zu holen, unsere inneren Kinder, die da noch in uns drinnen wohnen, abzuholen, mitfühlend zu sein, also eine Beziehung mit uns selbst aufzubauen. Und ich glaube zutiefst daran, dass es ist wie im Innen, so im Außen. Und wenn in uns Innenkrieg tobt, dann tobt er auch im Außen. Und je friedvoller wir da innen drinnen werden, es klingt so ein bisschen, es ist wahr, ja. Je weniger Krieg im Innen, umso weniger Krieg im Außen. Und deswegen bin ich so ein großer Fan meiner Arbeit und auch deiner Arbeit, wo wir Menschen ermutigen können. Ja, es ist was zu tun. Es ist was zu tun. Es ist ein lebenslanges Lernen. Wenn wir glauben, wir sind mit 18 fertig, weil wir hier quasi auf dem Papier das Erwachsenenalter erreicht haben, das ist leider ein Irrtum. Ich wünsche, dass Menschen eine Begeisterung haben für das Leben und sich weiterentwickeln wollen und hier nicht stehen bleiben. Und wir sind nicht Gefangene unserer Geschichte.
Das ist ein schöner Satz und der tut gut und befreit. Ich danke dir sehr, Sandra Themel-Wall. Enteltert euch, ein Buchtipp. Ich werde in den Shownotes auch nochmal dazu schreiben und werde auch nochmal den Artikel verlinken, über den wir uns gefunden haben. Mir fällt auch jetzt gerade die Quelle nicht. Eine Zeit war das, glaube ich, ne? Oder? Süddeutsche war das. In der Süddeutschen war es. Ein ganz, ganz toller Artikel.
Der Vollständigkeit halber möchte ich ja noch meinen Mann Martin mit reinbringen. Ich habe mit ihm dieses Buch geschrieben und auch dieses Interview gegeben. Und es war auch für uns beide ein sehr bewegender Prozess, das gemeinsam zu schreiben und hier etwas in die Welt zu bringen und auch in Menschen etwas zu bewegen.
Definitiv. Ich fand das so toll, auch diesen Begriff Enteltern. Also das hat mich schon so neugierig gemacht. Aber was dort alles drinsteckt in diesem Wort. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diesem Thema gewidmet habt. Und danke dir jetzt für die vielen guten Anstöße und guten Gedanken. Ich hoffe, dass wir euch auch was mitgegeben haben, dass ihr vielleicht das ein oder andere Beispiel euch so ein bisschen gezwickt hat und gedacht, oder vielleicht denkt ihr jetzt, Mist, da muss ich doch nochmal was machen, vielleicht in Beziehung zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern. Aber ich glaube, auch ganz grundsätzlich ist wichtig, auch ehrlich zu sein. Klar, eine Zeit lang kann man wahrscheinlich Pflichtbesuche gut machen, aber letztendlich geht es ja auch um Ehrlichkeit. So, ne? Und man will ja auch eine ehrliche Beziehung haben. Und wenn da Sachen nicht stimmen, kann man sie immer noch ansprechen. Und das Schönste ist dann, wenn man diese Knoten löst, dass man dann wieder ein schönes Beisammensein hat. Und was ich auch noch mal einmal mitgeben möchte, diesen Satz, den du auch noch mal gesagt hast, ich mute dich mir zu. Also unsere Kinder dürfen sich uns zumuten. Ich weiß nicht, ob das jetzt grammatisch korrekt war, aber sie dürfen so sein. Sie dürfen ihre Erfahrungen machen und wir dürfen bei uns arbeiten, wenn wir mit einigen Sachen nicht einverstanden sind. Aber wir müssen ihnen diese Freiheit geben. Das ist einfach wichtig, weil das ist ihr wahrer Kern und so wollen wir ja diese Menschen, unsere Kinder kennenlernen. Also danke, liebe Sandra, dafür. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfiehlt sie weiter. Verteilt ein paar Sternchen oder nette Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Sehr gerne über Instagram. Alles zu Sandra Themel-Wall und ihrem fantastischen Mann und dem tollen Buch und dem Artikel findet ihr in den Shownotes. jetzt erstmal einen schönen Tag oder Abend, egal wo ihr uns hört. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mütter, ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.